Ich weiß nicht, wo du gerade bist, vielleicht in Südtirol, vielleicht auch ganz irgendwo anders, doch ich bin mir sicher, dass die Geschichten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu dir finden. Wie schön, dass du hier bist bei Wenn das Leben spricht und wir beginnen zuzuhören. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin in meinem Raum hier, die liebe Valeria, die eine besondere Geschichte hat, einen besonderen Weg hat. Sie selbst ist eine wunderschöne Frau im Innen wie im Außen. Und ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch mit ihr und heiße dich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Valeria. Wie schön, dass du hier bist.
Danke, liebe Miriam. Ich freue mich auch sehr.
Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen lange. Also das heißt, ich weiß noch, wo du kleiner warst und deinen Entwicklungsweg gesehen habe. Und ich kenne deine ganze Familie. Und ich finde das immer ein sehr schönes Privileg, so das Ganze sehen zu dürfen. Und auch deine Kinder und deinen Mann. Und magst du uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Wo bist du aufgewachsen? Von woher kommst du? Wer bist du?
Ja, also ich bin von Vilnius, Südtirol. Und ich bin eigentlich die vierte Tochter von einer Familie mit vier Töchtern und das Nesthäkchen. Und ich würde mal sagen, ich habe sehr viel Freiheiten gehabt, wenn ich klein war. Vor allem vielleicht einfach, weil ich die letzte Tochter war. Weil meine zwei älteren Schwestern, die sind eigentlich schon außer Haus gewesen, wenn ich, die haben schon Kinder bekommen, wenn ich älter war, dann sind sie schon außer Haus gewesen. Und die dritte Tochter, das ist die Vanessa, das ist meine Schwester, mit der ich eigentlich dann, ja, groß gewohnt bin, im Haus gelebt habe. Durch dem, dass ich einfach die Letzte war, habe ich sehr viel Freiheiten erleben dürfen und habe auch ganz viel selbstständig schon die Dinge gemacht und habe auch immer die Herausforderungen gesucht. Habe immer schon alleine mit dem Bus fahren gewollt und einfach ganz viel selbstständig die Sachen machen. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und genau, ja.
Das heißt, du warst oder bist eine Freigeistin, kann ich das so sagen, dass du sagst, und ich will Dinge selbst erfahren, ich will sie nicht nur von der Theorie her kennen, sondern ich möchte wissen, wie sich das anfühlt und immer wie sich das im Erleben anfühlt.
Ja, also auch wenn es dann in die Schule gegangen ist, also ich war immer schon, ich wollte immer raus. Das war für mich alles viel zu trocken. Ich habe nie verstanden, warum ich hier sitze und hier meine Texte vor mir habe und die sollen mir jetzt erzählen, was ich vom Leben hier, und es ging dann gar nicht mal ums Leben, sondern es ging um Formen, die ich nicht mal im Leben anwenden konnte. Und ich bin da dann total, ich bin immer meistens so in Klassenzimmer gewesen, habe aus dem Fenster rausgeschaut und alles war interessanter, außer das, was vor mir gelegen ist. Und es war auch so ein sehr innerer Kampf immer mit mir, das zu vereinbaren, weil die Eltern wollten ja, dass du irgendwie einen Schulabschluss und so weiter auch machst. Und ich, mein inneres Ich, mein Wesen, das wollte einfach raus und das Leben selbst erfahren. Und dann musste man da einfach einen Weg finden, einfach die Mitte zu finden. Und dann habe ich mich eigentlich auch entschieden, einfach eine Fachrichtung zu machen, einfach so schnell wie es geht.
Raus von der Schule.
Weg zu sein. Ja. Aber trotzdem irgendwie etwas zu hinterlassen, dass alle irgendwie meine Eltern glücklich sind. Aber ich wusste, ich will hier nicht länger bleiben. Ich will wirklich das wahre Leben spüren und erfahren und im Leben selbst begegnen dir ja dann meistens die echten und die wahren Lehrer. Das war ich immer schon total überzeugt.
Das ist so schön, wie du gesagt hast, im Leben begegnen einen dann doch die echten und wahren Lehrer. Und ich glaube, da werden sich viele Hörerinnen und Hörer wirklich wiedererkennen in dem, was mache ich denn eigentlich da und wieso muss ich das wiederkauen, obwohl ich keine Wiederkäuerin bin von etwas, wo ich genau weiß, das wird mir in meinem Leben nicht viel bringen. Das heißt, war die Schulzeit dann fast so, war es eine Rebellion oder war es etwas, wo du mit dir selbst gehadert hast? Oder könntest du sagen, die Schulzeit hat mich ein bisschen geschnitten? Oder sagst du, nein, ich habe es einfach überbrückt mit meiner Kreativität? Wie hast du das erlebt, als die Regeln folgten, als die Pflichten folgten, die Hausaufgaben, wie du sagst, die Diskrepanz zwischen die Eltern wollen, dass ich was werde, die Gesellschaft mehr will das ja auch. Wie war das für dich so?
Ja, wie gesagt, ich war eine kleine Rebellin und es war für mich schon sehr schwer und meistens wurde mir immer gesagt, es tut dir sicher gut in der Schule, weil dann wirst du vielleicht ein bisschen zähmer. es ist schon schwierig, ich bin dann auch im Heim gewesen. Ich glaube, ich habe mir dann irgendwann selbst auch eingeredet, dass es mir auf irgendeine Weise gut tut, einfach um auch diese Seite vom Leben zu kennen und dass ich einfach mit dem, also ich habe mir das immer so dann vorgestellt, dass ich die beiden Seiten kennenlerne und dass ich dann einfach lerne, mit dem zu spielen. Also ich war mir da schon dann bewusst, okay, das und das sind mal oft im Leben kommen auch die Dinge, wo du einfach Regeln verfolgst und so. Und das war dann für mich, ich weiß, wo ich hin will und ich weiß, dass das sicher nicht mein Platz ist, aber ich lerne jetzt mit dem einfach zu spielen und einfach in einer Art und Weise von, ja, einfach ein bisschen schlauer das alles anzugehen. Das heißt auch mit den Lehrern und so weiter. Einfach oft manchmal zu sagen, ja. Ich mach das schon und dann machst du das halt so, wie du es machst.
Ja.
Weil sonst, ich habe nicht mal Lust gehabt auf die ständigen Diskussionen und sich rechtfertigen müssen für das Wesen, was du eigentlich bist und auch oft zu Hause.
Ja.
Ich habe mir dann einfach gedacht, ach, ich mach das einfach so, wie ich mache. Und sag dann einfach, ja.
Du hast deinen Weg gefunden.
Ja, genau. Ja.
Und Gott sei Dank bist du niemand geworden, der sich zähmen hat lassen.
Ja.
Doch es war auch anstrengend in diesem Sinne, gegen etwas irgendwie fast kämpfen zu müssen oder nicht gegen dich selbst zu gehen.
Ja, es war vor allem anstrengend, weil ich war da ja noch nicht 18. Und das war dann halt, ich rufe deine Eltern an und du hattest ja nie die Freiheiten, die ist einfach nicht so gewesen. Und das hat mir dann schon... Das war dann schon nicht immer so toll für mich, aber ich glaube, alles hat irgendwie seinen Sinn gehabt und
die Vorbereitung auch.
Ja, genau.
Waren deine Geschwister anders?
Ja, wie gesagt, die zwei Eltern, die hatten ein ganz anderes Aufwachsen als wie ich. Die waren auch in Heim und auch mein Vater war einfach viel jünger noch und irgendwie schon fast eine andere Generation. Sie hatten einfach ein total anderes Aufwachsen, viel strenger, viel strenger einfach. Es war auch nicht so leicht jetzt mit den Finanziellen. Ich habe das dann einfach ganz anders erlebt. Sie sagen jetzt auch heute noch, wir hatten ein anderes Aufwachsen als wie ihr. Und manchmal ist das so ein bisschen... vielleicht aus einer Verletztheit. Ich habe nicht so ein schönes Aufwachsen gehabt als wir, aber ja, das kann man ja dann...
Auf was ist, ob es wirklich zwei Welten in einer Familie geben würde oder zwei Familien in einer Familie, nicht? Weil irgendwie die zwei Großen, die natürlich eben, wie du sagst, andere Zeit, andere Generation, die Reife als Eltern wächst ja auch mit, die Gelassenheit dann auch. Und dann kamt ihr zwei noch, die wieder natürlich ganz ein anderes Bewusstsein der Eltern erlangt haben und die natürlich dann anders geführt haben. Und ich glaube schon, als ältere Schwestern, dann bedauert man vielleicht manchmal, weil sie haben ja den Vergleich, ihr hattet den Vergleich ja nicht. Nicht, nein, weil ihr habt nicht gesehen, was sie erlebt haben, doch sie sehen, was sie erlebt haben und was ihr erlebt. Aber auch das, glaube ich, ist wieder die Dualität wahrscheinlich so, die sich gezeigt hat. Doch auch wieder so ein bisschen, ja, nicht ich muss mich beweisen, aber ich bin trotzdem dann ich, unabhängig davon, was ihr erlebt habt. Ja, sicher interessantes jetzt rückblickend.
Ja. Mittlerweile komme ich auch super gut mit den zwei Eltern aus, vor allem wenn ich jetzt auch mit meinen, also auch wenn ich Mutter wurde, ab diesem Moment haben wir uns eigentlich erst kennengelernt. Wir haben uns mit, ja, einfach irgendwie zwei Frauen haben sich dann begegnet. Ich war dann nicht nur das kleine Nachkommen. Sie haben mich ja wirklich gefüttert und ich war das
Baby. Du hattest vier Eltern fast, kann ich so sagen.
Vier?
Also im Grunde genommen, die zwei Erwachsenen, manchmal vielleicht schlüpfen sie ja unterbewusst in so eine Elternrolle, eine Mutterrolle oder Bemutterung oder ich bin die Große, ich weiß es besser. Das heißt, du hattest schon vier große Erwachsene, die so auf dich schauten, nicht? Also das heißt, du musstest schon noch mal mehr die Rebellen leben, um wirklich so du zu sein.
Ja, ich würde jetzt nicht so sagen, weil meine Mutter war auf jeden Fall die Mutterrolle. Dann war die Jasmin, die auch immer so sehr das Mütterliche in sich getragen hat und immer noch. Und die Ältere, die war auch immer sehr freiheitsliebend und die sagte eher, oh.
Ah, schön, da habt ihr was Gemeinsames. Ja. Okay, dann waren es nicht vier, sondern eher zwei.
Aber meine andere Schwester, die hat sich mich sehr, sehr gewünscht und mit der bin ich, ja, wie gesagt, mit der bin ich groß geworden und die war wirklich, die hat mir ganz, ganz viel mitgegeben im Leben und hat mir ganz viel gezeigt und die war immer bei mir und schön mit mir, ja.
Ja, doch ich glaube, wie du sagtest, ihr hattet dann durch das Muttersein von dir was Gemeinsames gehabt, nicht die Barriere der Kommunikation. Ihr hattet da wirklich eine selbe Ebene erreicht, wo der Austausch wahrscheinlich, wie du sagtest, sich dann intensivierte.
Ja.
Wie jung bist du denn Mutter geworden? Oder erzähl uns ein bisschen, wir waren jetzt so in der Schulzeit, ein bisschen in deiner Familie. Das heißt, du bist dann ja auch mal weggegangen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, ich bin dann nach der Schulzeit, sozusagen war das einfach so schnell wie möglich, das alles abschließen und ab. Und dann habe ich mich eigentlich gleich danach entschieden, einfach einen Weg. Ich habe mir einen Weg gesucht, wo ich schnell Geld verdienen kann und dann ab in die Welt Tschüss sagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe mir wirklich immer die Sachen, die ich mir dann vorgenommen habe, die habe ich dann auch immer sehr schnell umgesetzt. Und das war, das war für mich immer sehr schön zu sehen. Und dann bin ich in die Schweiz und habe da, in der Kindheit war ich mit meiner Freundin mal bei ihrem Papa und ich habe da dann ein paar Kontakte gemacht und dann wusste ich, dass eben, ich kannte dann jemand in der Schweiz und dann habe ich mich bei denen gemeldet und habe halt gefragt, du, hast du einen Platz für mich? Ich würde gerne in die Schweiz gehen arbeiten und dann hat er gesagt, ja, und dann bin ich rausgegangen und habe mir dann bin dann mit meinen Lebensläufen durch Luzern gegangen und habe mir dann eine Arbeit gesucht. Und dann bin ich in einer Bar gelandet. Das war so ein altes italienisches Restaurant. Und ich habe da dann halt Baristin und halt im Service gearbeitet.
Gutes Geld verdient, oder? In der Schweiz damals wahrscheinlich auch
schon. Ich hatte ja, also Miete und so weiter musste ich ja nicht zahlen, weil ich diese Möglichkeit von diesen Herrn bekommen habe. Und und dann habe ich mir sehr viel einfach erspart, weil ich wirklich nur gearbeitet habe und schlafen gegangen bin. Also ich ausgehen und so weiter, das war ja nie so mein Ding. Das war eigentlich immer so, ich wollte mich immer, mir hat es gefallen, mich hübsch zu machen und mich zu zeigen, aber ansonsten das andere so hat mir nie so gefallen, weil ich immer sehr gesundheitsbewusst schon war.
Also du hast dann nie so Alkohol, dir war das nicht so wichtig ausgehen, feiern, einen Rausch haben, nicht. Kater haben am nächsten Tag und so weiter.
Ich habe das überhaupt nie verstanden, warum ich mich dann am nächsten Tag so schlecht fühlen muss. Also das war für mich...
Selbst verschuldet auch oder freiwillig.
Ja. Und dann gibt man da das Geld für eine Nacht aus, wo man dann nicht mal weiß, was man gemacht hat.
Vergessen auch noch.
Ja, genau. Also das war mein...
Aber schön, das spricht schon für dich als sehr reife Seele.
Ja.
Ja.
Und deshalb habe ich dann dort gearbeitet und wollte dann nach Indien eine Yoga-Ausbildung machen. Ich weiß auch nicht, warum überhaupt ich zu diesem Yoga, weil ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, was jetzt Yoga ist oder... Ja. Und ich war aber immer sehr impulsiv und intuitiv und dann habe ich das einfach gemacht, was mir jetzt so gekommen ist.
Dann bist du allein nach Indien gefahren.
Und dann bin ich alleine mit 19 Jahren nach Indien gefahren. Also ich habe dann in der Schweiz gearbeitet, bin dann nach Indien gefahren und habe mir da für die ersten 2 Wochen eben die Yoga-Ausbildung, also das war mein Safe Place, zum ersten gehe ich jetzt mal dahin und dann kann ich ja schauen, was da draus wird. Mhm. Und dann habe ich den Rucksack gepackt. Also ich glaube, ich bin von der Schweiz eine Woche zu Hause gewesen, habe den Rucksack gepackt und bin dann nach Indien. Mein Papa und meine Mama haben mich dann zum Flughafen gebracht. Das war dann auch eigentlich ganz... die haben schon gewusst, ich mache das irgendwie. Mein Papa hat da eher mehr
Bedenken vielleicht gehabt.
Aber meine Mutter hat mich eigentlich ziemlich losgelassen, ganz eben auch schon, wenn ich klein war. Ich habe total viel machen können.
Ja.
Und dann war ich dann 2 Wochen auf dieser Ausbildung. In Himalaya war das. In Rudra Prayag. Und es war dann ein Abenteuer. Also ich bin dann in Indien, in Delhi angekommen und dann war das total eine neue Welt für mich.
Ja.
Und dann musste ich halt schon mal klarkommen. Mhm. Aber ich war da ganz, ich bin da im Flieger rein und ich habe mir da nicht mal groß gedacht. Und los halt.
Ja.
Und dann war ich dann eben in 2 Wochen da und dann habe ich, ich glaube, ich war dann noch eine Woche in Indien, einfach so unterwegs. Und dann bin ich mit dem nächsten Flug nach Nepal gefahren und habe da auch eine längere Zeit verbracht. Und da habe ich dann so Backpack mit dem Rucksack und bin einfach so ein bisschen durch Nepal gereist.
Immer alleine.
Und dann habe ich halt verschiedene Menschen kennengelernt und aber es war dann halt immer so, dass ich immer sehr ich suchte immer die Tradition und wirklich das, was das Land ausmachte.
Ja.
Die touristischen Plätze wollte ich eigentlich nie so sehen. Ich war da immer schon irgendwie, ich versuche ja eben andere Wege zu finden. Bin dann auch in ganz komische Situationen reingekommen, die ich auch heute noch nicht so verstehe.
Was war das zum Beispiel? Magst du uns mal mitnehmen, so in eine komische Situation?
Ich würde mal sagen, ich war da in Pokhara und es war so, dass ich nicht mehr viel Geld hatte. Und dann habe ich so Work and Travel gesucht, dass ich ein bisschen nebenher einfach eine Unterkunft und essen kann und eben eine Beherbergung bekomme und eben arbeite. Und dann habe ich da eine Visitenkarte, wo das so oben gestanden ist. Und dann habe ich mich bei dieser Nummer gemeldet und da bin ich in dieser Bar gewesen und habe diese Nummer angerufen und dann keine 5 Minuten später war dieser Mann mit dem Scooter ist vor der Tür gestanden und gesagt, ja, let's go. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt ganz komisch irgendwie, dass das jetzt so schnell geht.
Ja.
Irgendwie, keine Ahnung. Und dann bin ich losgefahren Und dann sind, das hat ja dann schon, also wir sind dann durch diese Gebirge gefahren, teilweise zu Fuß, weil Baustelle inzwischen von den Straßen war oder, also ja, und dann bin ich halt irgendwann irgendwo im Nirgendwo gewesen und dann sagt er, ja, dann sind wir schon angekommen, das war dann ganz ein kleines Dorf mit den Menschen, die dort gewohnt haben und die haben die waren dann teilweise auch sehr aufdringlich, weil ich dann eben auch weiß und ich glaube, die haben da nicht so viel Menschen gesehen, ich weiß auch nicht. Also für mich war das Gefühl so, wir sind sicher 5 Stunden mit diesem Scooter unterwegs gewesen, also ich habe keine Ahnung.
Wo du warst auch wahrscheinlich.
Absolut nichts, also es war total, im totalen Vertrauen.
Ja.
Ich hatte halt eigentlich nichts mehr mit mir, ja. also meinen Rucksack. Und dann bin ich da gewesen und dann sagt er, ja, dann sind wir in diesen Häuschen da, die hatten alles so kleine Lehmhäuschen, da sind wir dort, da kannst du halt schlafen. Und dann 2 Minuten später bin ich halt mitgekommen, dass er auch da schläft.
Ein wildfremder Mann praktisch, ja.
Und ich war da dann allein.
Ja.
Also ich habe mir das ja anders vorgestellt, dass da andere Menschen auch vielleicht mit dabei sind. Und dann war ich halt mit denen in diesen Häuschen irgendwo, wo ich keine Ahnung hatte, wieder zurückzufahren.
Ja.
Und dann begann da dort eine Reise, die eigentlich einfach ganz im Vertrauen begann oder ja.
Zurückblickend, was hat sie dich gelehrt oder was nimmst du mit aus dieser ganzen Erfahrung? Also passiert ist dir dann nichts die Nacht, wenn ihr zusammen in diesem Häuschen geschlafen habt?
Nein.
Also, okay.
Nein. Also die Mentalität und wie sie die Welt sehen und das ist ganz anders wie wir.
Okay.
Und was ich aus diesem Ganzen rausgeholt habe, war halt einfach, dass wenn du einfach gar nichts mehr mit hast, sondern du bist einfach nur mehr da, dann musst du wirklich den Anker in dir setzen und dein Zuhause bist wirklich dann du selbst. Also da ist dann niemand. Und das war ja auch der Grund, warum ich gefahren bin, weil ich einfach für mich erfahren wollte, wie ist es, wenn niemand mehr da ist, wie verhalte ich mich? Wie gehe ich mit Situationen um? Und das hat mir immer schon, das war für mich immer total spannend, wie die Menschen auf mich reagieren, wie ich auf sie reagiere. Ja. Und dann bist du halt eben da und dann ist niemand da. Also mich kann hier niemand retten, außer ich mich selbst. Ja. Und das war dann eben, das. Wie ich mich dann eben verhalten habe, das war dann eben das Ausschlaggebende. Mhm. Also nicht, wo du wirklich konzentriert und fokussiert mit dir selbst bist und deinen eigenen Anker in dir setzt und immer weiter schaust, okay, orientiert, lösungsorientiert weiter schaust und nicht das Chaos in dir findest, weil da so bist du verloren. So
total, ja.
In diesem Nepal irgendwo.
Das heißt, du hast verstanden, ich muss mich jetzt auf mich selbst verlassen?
Ja.
Mhm.
Ja.
Wie lange warst du dann dort in dieser kleinen Dorfgemeinschaft?
Eigentlich wirklich lange. Also dann, ich bin dann so 3-4 Tage, also nebenan war dann ein alter Mann und ein Herr und die Kuh. Also die hatten ja die Kuh im Haus sozusagen stehen, also schon jetzt nicht im Haus, aber so außerhalb. Also wenn ich die Tür öffne, war schon die Kuh.
Ja.
Und ich hab dann in dieser Familie ein bisschen geholfen und ich habe mir dann einfach gedacht, okay, schauen wir mal, wie das jetzt so wird. Und dann habe ich eigentlich nicht wirklich viel gearbeitet, außer dann in den Reisfeld habe ich etwas geholfen.
Mhm.
Und so verschiedene Ackerarbeiten und dann habe ich eben zu diesem Mann gesagt, ja, ich will halt weiter. Und wir sind dann nicht zurück ins Dorf, sondern in einen noch weiteren, in einen noch anderen, in einen anderen Platz.
Du bist noch weitergeführt worden.
Ja. Und da war dann ein, das sind so Reinigungsrituale, die sie machen in den Fluss. Das ist ja dieser heilige Fluss. Und dann haben, also da, die Frauen müssen ja dann die Kleidung anhaben. Mhm. Und das war dann einfach so, dass wir dorthin gefahren sind. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Und dann sind wir in diesem Fluss und dann hat man meistens so einen Kübel und dann wäschst du dich so. Und dann sind wir da gewesen, sind wir ein bisschen durch das Gebirge. Und irgendwann bin ich dann schon wieder angekommen. Mhm. Aber ich kann dir auch gar nicht mal sagen, wie ja. Das war so ein bisschen in Trance, habe ja. Ich das alles so in Erinnerung. Weil ich habe mit diesem Mann ja auch nicht wirklich viel Austausch oder so. Das war einfach nur wie ein kleiner Traum.
Ja, ja. Der fast nicht real ist. Nein, oder unvorstellbar
für mich ist. Also für mich ist es jetzt immer ja. Noch nicht so greifbar.
Doch du hast am Anfang gesagt, du bist eine Frau, die eher so... Du suchst jetzt nicht die touristischen Orte, sondern du möchtest den Ursprung erkennen, nicht? Ja. Du möchtest die Kultur, wie leben die, wie essen die, wie sprechen die, an was glauben sie? Und das hat er dir gezeigt, also ganz hautnah.
Ja.
Er hat dich dahin geführt, wo wirkliches Leben fernab des Tourismus stattfindet, wie bei uns die Bergbauern vielleicht, die auch kaum jemand mehr kennt.
Ja.
Und ich glaube, dass die Erfahrung schon viel gespeichert hat und du hast deinen Anker gefestigt.
Ja.
Und das, glaube ich, ist schon etwas, was an Kapital da ist, an was du jetzt immer wieder zurückgreifen kannst. Schön, das heißt, du bist dann irgendwann wieder als Yogalehrerin wahrscheinlich zurückgekehrt, oder? Nach Südtirol.
Genau. Und dann bin ich eigentlich kurz danach, weil ich hatte einen Freund, bevor ich die ganze Reise gestartet habe, war ich mit Raphael zusammen und das ist jetzt auch immer noch mein Mann. Und bin dann nachher, wir haben uns dann in Verona getroffen, also ich bin mit dem Flieger dann nach Verona und wir haben uns dann getroffen und wir waren immer noch verliebt. Es war einfach so für das... Ich hatte bei ihm eine große Wunde hinterlassen, weil ich einfach gegangen bin. Und
wie lange warst du weg, dass wir uns das so vorstellen können? So ein
knappes Jahr.
So lange, okay.
Also mit Schweiz und Indien und Nepal bin ich so ungefähr ein Jahr lang weg gewesen, ja. Und ja, genau. Aber ich bin dann schwanger von ihm geworden. Und... Ja, und dann begann da sofort wieder ein neues Kapitel, also von einem anderen Abenteuer ins andere. Und dann begann das Muttersein für mich.
Ja. Wie alt warst du da?
Also ich war 19 mit,
so jung.
Ich war schwanger mit 19 und habe dann meine Tochter mit 20 Jahren bekommen.
Wie war das so von einer Reise, die du... vielleicht selbst noch nicht ganz verstanden hast, was die mit dir gemacht hat, dann sofort in eine Schwangerschaft zu kommen und dennoch die Liebe wieder aufleben zu lassen und zu wissen, wow, die Liebe, die hat ein dickes Band, weil sie hat das durchstanden.
Ja, es war ja so, dass ich bin ja gegangen. Raphael gab mir ganz am Anfang ganz, ganz viel Liebe und da überschüttet mich so viel Liebe, dass es für mich oft am Anfang einfach schwer war, das zu tragen. Deshalb bin ich auch gegangen, weil mir das einfach alles zu viel war und weil ich eben von der Schule weg und einfach mal das zu erkennen, dass ich eben mein eigenes Zuhause bin, das war für mich einfach ganz wichtig. Und dann war ich auch nach dieser Reise auch wieder bereit und vor allem habe ich das dann gesucht, wieder dieses Feste.
Also das heißt, du konntest dich darauf einlassen, dass du jetzt sagst, ich möchte eine fixe Partnerschaft eingehen und ich kann Liebe halten und auch erwidern.
Ja, absolut. Also ich wollte das dann auch. Also ich wollte nicht mehr dieses, was ich alles in Indien und in dieser Reise erlebt habe, wo ich so, wie würde ich das jetzt beschreiben? Das war so... das war einfach ohne Halt.
Ja.
Das war einfach, wow, das war einfach, okay, jetzt passiert alles eigentlich in Führung von, ein bisschen so in Führung von auch an von anderen. Mhm. Also ich habe überhaupt keine Führung mehr über mich gehabt. Und vielleicht war das in diesem Moment, für diesen Moment war es gut, aber ich habe dann eben, wenn ich dann zurückgekommen bin, dann wollte ich wieder etwas Festes haben. Ja. Das, was mich auf der Erde, also ja.
Den Anker auch im Außen.
Ja, genau. Mhm. Ja. Und durch die Schwangerschaft und durch also ich und Raphael mussten uns die Liebe dann wieder erarbeiten. Mhm. Oder erarbeiten, ja, irgendwie schon. Weil ich musste das Vertrauen von ihm dann einfach wieder bekommen und einfach zu sagen, ich bin jetzt auch bereit. Mhm. Er war aber nicht mehr bereit, weil er verletzt war. Und dann war das schon eine große Reise zwischen uns zwei. Aber das war dann das Kind und das war dann eigentlich, wo wir uns wieder...
Der Treffpunkt.
Ja, der Treffpunkt, wo wir sagen, ja, das ist jetzt unser gemeinsamer Weg. Und für mich war die Schwangerschaft auch überhaupt nicht... ja, also ich bin immer schon klargekommen mit den verschiedensten Situationen, die mir dann im Leben begegnet worden sind. Also ich habe überhaupt nie, jetzt auch nicht, Schwierigkeiten, flexibel im Leben zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Ich freue mich, wenn das Leben mir so Geschenke bringt.
Schön.
Und
ihr seid ja alle eher nicht, also ihr vier Töchter seid ihr alle sehr jung eher Mutter geworden.
Ja.
Das heißt, ich finde das so schön, so ihr als Frauen, die Leben einfach gerne auch in jungen Jahren weiter schenken möchten.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Das heißt, auch du als Vierte, als Nesthäkchen, als Letzte hast auch das weitergetragen, dass du dann mit 20 Jahren Mutter einer Tochter geworden bist.
Mhm.
Ich glaube, die Reise war ein bisschen anders wie vielleicht gedacht, oder? Die Flexibilität wurde auch geschult, oder? Ich glaube schon, dass du da von klein auf durch die Freiheit einfach wusstest, wenn ich flexibel bleibe, dann habe ich wahrscheinlich immer einen guten Weg vor mir.
Ja, und dann war das halt Verantwortung. Also dann ist die Verantwortung in mein Leben gekommen. Dann habe ich nicht mehr die Verantwortung für mich gehabt, sondern auch über meine Tochter und auch das Familie, also dass du eine Familie hast, die du selbst erschaffen hast, sozusagen. Und jetzt bin ich einfach nur sehr, sehr froh darüber, diesen Weg gegangen zu sein.
Was hat dir deine Tochter so mitgebracht? Was war so ihr Geschenk, wo du sagst, wenn ich an meine Tochter denke und an das Baby, das ich in den Armen halten durfte, der Beginn meines Mutterseins. Was hat da zu wachsen begonnen?
Ja, wie gesagt, das Familienverhältnis, also Konstrukt, das Familienkonstrukt, die Verantwortung, sich etwas Gemeinsames aufzubauen. Und gemeinsam die Träume zu leben zu wollen. Also mit Raphael kann ich ganz gut meine Visionen und meine Träume teilen. Und das ist eigentlich das Allerschönste, man im Leben so... Wenn du wirklich einen Partner neben dir hast, der was gesagt, ja, das wollen wir und wir gehen gemeinsam diesen Weg.
Das heißt, ihr spinnt gemeinsam die Netze und lasst euch davon tragen.
Ja.
Und war es auch so, dass du erkannt hast, dass nichts meine Freiheit schneiden kann? Auch ein Kind nicht, auch eine Liebe nicht, auch eine Partnerschaft nicht?
Es war schon eine Zeit, also wenn Freya dann ein Jahr geworden ist, dann war da kurz ein würde ich sagen, Ich war nicht mehr, ich hatte dann plötzlich so keine Lust mehr, die ganze Zeit diese Routinen zu erleben, die man mit dem Muttersein eben hat. Aber ich muss auch sagen, wir waren sehr jung, ich war sehr jung und ich habe eben auch dieses Muttersein so gut wie möglich machen wollen. Und das war dann schon auch so, dass ich dann immer im Haushalt und das und das und das war dann einfach sehr monoton, mein Leben. Und wie ich im Wesen bin, ist das ja absolut nicht so mein Ding gewesen. Und deshalb war dann kurz so dieser Ausbruch, oh mein Gott, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich muss jetzt irgendwie etwas anderes machen, weil ich habe keine Lust mehr, da ständig immer nur den gleichen Spazierweg und immer nur das Gleiche und Gleiche und Gleiche. Ich brauche wieder Erfahrungen, ich muss wieder etwas vom Leben lernen, ich kann das nicht ständig jeden Tag das Gleiche machen. Und dann bin ich sozusagen ein bisschen in diesen ausgebrochen.
Und wie sah das dann aus? Du hast dann eine Arbeit angefangen?
Nein. Ich habe dann einfach sehr viel gejammert zu Hause und habe mich beschwert, wie kacke mein Leben super. Ist gerade.
Ja.
Und Raphael hatte dann auch einen ganz einen normalen Arbeitsplatz. Der war halt eben von früh bis morgens weg. Und dann war es schon so, dass wir uns entschlossen haben, als sie geboren ist, also Ernährung und Gesundheit war uns ja immer schon wichtig. Und dann haben wir uns entschlossen, einen Garten zu suchen, wo wir dann unser eigenes Gemüse und unser eigenes Essen kultivieren. Vor allem auch, weil es eine Frage von Geld war. Wir wollten immer, also ich bin immer schon ein Mensch, der immer das Beste und das Beste will von Qualitativen,
in allen Bereichen.
In allen Bereichen. Und dann haben wir eben einen Garten in Atzwang gefunden von Freunden. Die haben uns das gegeben und dann hat ein Kapitel bei uns begonnen. Das ist vor allem von Raphael gekommen, also da war er ganz stark dahinter. Und das hat ihn dann auch ausgeglichen mit dem Job, was er machte. Ja. Das war sehr viel Computerarbeit, sehr viel Autofahrt und so weiter. Und dann konnte er sich in diesen Gartenarbeiten sehr erden. Und wir gemeinsam als Familie hatten auch wieder ein Projekt.
Und du auch? Du hattest eine andere Aufgabe?
Ich hatte auch wieder einfach etwas anderes noch in meinem Leben. Und dann haben wir diese Gärten in Atzwang haben wir das dann mal versucht. Und ja, es war eine kleine Katastrophe, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es war einfach, okay, wir beginnen das. Und
auch von der Distanz, denke ich mir,
ja,
oder?
Ja, die Distanz schon war auch sehr groß.
Ja.
Und viel, viel Schweiß und Liebe und Verluste und nicht so gut und all das.
Ja.
Ja. Und dann haben wir, hat mich eine Bekannte angeschrieben und fragte mich, ob wir nicht in St. Magdalena ein Stück Grund, also ein Stück Garten bewirtschaften wollen, das einfach pflegebedürftig ist. Das ist ein kleiner Schrebergarten. Und dann sagten wir, ja, und probieren wir mal. Und dann sind wir von Atzwang dorthin. Und dann, wie Raphael auch ist, also denkt auch sehr, sehr groß. Und dann hat er es so eingefädelt, sagt man das so, dass neben diesem Haus war eine große Wiese. Und dann sagt er, ja, da könnten wir ein großes Stück Garten machen mit den ganzen Wissen, dass er sich mit Büchern und so weiter angeeignet hat, wollte er hier Bäume pflanzen und eine riesengroße Biodiversität erschaffen. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich habe dann halt Baby, Kind und ich bin dann meistens die Frau gewesen, die dann die ganzen Sachen in der Küche gern verarbeitet hat und habe dann ganz viel eingeweckt und verarbeitet. Und er war einfach im Acker. Das ist auch eine sehr körperliche Arbeit.
Total, ja.
Und ich war dann auch sehr froh, in einfach meine Arbeit in der Küche gefunden zu haben. Und dann haben wir uns einfach so ausgetauscht und wir hatten dann auch einen Platz, wo wir ganz viel lernen durften, ganz viel Erfahrungen sammeln durften und einfach etwas erschaffen konnten. Das war das Allerwichtigste für uns am Anfang, dass wir etwas erschaffen konnten. Dass wir einfach anfangen konnten.
Ja. Ihr habt was zum Wachsen gebracht.
Ja.
Habt ihr das dann auch weiterverkauft oder habt ihr das alles selbst verwertet?
Also das wurde dann in den Betrieb, also wir bekamen dieses Stück Land von einem Hotelier, mhm, und das wurde dann in ein Hotel, mhm, weitergegeben.
Ja.
Ja.
Schön, und deine, also Zufriedenheit ist vielleicht nicht das passende Wort, aber die Erfülltheit war wieder da bei dir, wo du sagst, wir haben jetzt eine Vision gemeinsam, ich kann das mit meiner Mutter sein verknüpfen, mit der Freiheit, die ich, mhm, so sehr liebe, und auch mit der Naturverbundenheit, die mich ja auch wieder kennzeichnet, oder? Es war vieles
ein
in einem.
Stück, ein Stück Weg.
Okay, ein Stück Weg.
Ja, mhm. Es war nicht die, mhm, dieser Punkt, wo ich jetzt bin, weil, mhm, mein Sohn erdete mich in diesem Sinn sehr stark noch einmal. Also es war schon mal die Abwechslung da. Mhm. Aber als ich dann von meinem Sohn schwanger wurde, der brachte mich eigentlich ganz, ganz fest.
Auf die Erde.
Auf die Erde. Mhm. Und vor allem durfte ich durch ihn erkennen, was für ein unglaublich geiler Job Mama sein ist. Und dass ich überhaupt nicht irgendwie arbeiten gehen will, ja, sondern das ist das Allerwertvollste, was ich nur machen kann. Also totale Erkenntnis.
Also einmal innehalten, habt ihr alle gehört, was für ein geiler Job Mama sein ist. Also ich kann das unterschreiben, weil ich war auch für Hunger und Durst Mama. Ja. Also ich bin das immer noch, aber jetzt ist eine andere Zeit. Ja. Bitte schreibt euch das hinter die Ohren, weil das habe ich noch nie so gehört wie von der lieben Valeria jetzt. Und das trifft es auf den Punkt. Ja. Ich glaube, du hast erkannt, wie viel Magie und wie viele, mhm, Möglichkeiten darin ist, wenn wir uns, mhm, nicht wehren.
Ja.
Oder glauben, wir müssten jetzt irgendwo anders sein. Hm. So schön.
Ich habe dann einfach erkannt, dass ich mir das einfach alles so selber machen,
ja,
kann.
Ja.
Und dass diese Routine, die ich meinte zu machen, mhm, dass das einfach, mhm, an mir lag.
Ja.
Ja. Und jetzt bin ich mittlerweile einfach so, also ich mache mir jeden Tag richtig einen schönen Tag. Und manchmal sagt jetzt Raphael, jetzt ist er unten am Gardasee, ja, und ich bin jetzt 2 Wochen und ich mache mir einfach jeden Tag einen tollen Tag. Und ich schiebe jetzt hier Bella Vita und er muss nur ackern. Und es ist schon, ich meine, ich bin Mutter und das ist alles, mhm, eine große Arbeit, aber ich habe es mir einfach toll gemacht.
Ja.
Es ist, ja.
Eine Lebensschmiedin. Ja. Das heißt, du hast verstanden, ich bin verantwortlich, ich kann Schöpferin sein oder, ja, ich kann Opfer sein, ich, ja, kann jammern oder ich kann sagen, ich mache mir jeden Tag den schönsten, ja, Tag, den ich habe,
ja,
neben meinen Kindern, ja, mit meinen Kindern.
Mit meinen Kindern.
Du hast sie ja mit, also es ist ja, ja, nicht, dass du jetzt, doch du stellst es nicht in Frage und ich finde, das ist das größte Los und das Schönste, was du Kindern mitgeben kannst. Die wissen, mhm, ich bin meiner Mama nie zu viel. Meine, nein, Mama, die erfreut sich immer an mir, ja, und die liebt das und die wächst neben uns. Das heißt, du entwickelst dich ja mit deinen, mhm, Kindern.
Es war dann schon auch wichtig, dass ich einfach die Zeit für mich auch, ja, einplane. Mhm. Das war ganz, ganz wichtig.
Wie machst du das so? Hast du da Rituale oder Besonderheiten, die vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörer, mhm, wichtig sein könnten?
Ja, ich habe einfach die Mama von Raphael,
mhm,
wo ich habe einfach meine Leute, wo ich weiß, hier können meine Kinder für ein paar Stunden bleiben,
mhm,
und ich mache mir dann in diesen Stunden auch etwas Wertvolles für mich,
ja,
wo ich wirklich auch mich nähren kann.
Was ist für dich etwas Nährendes?
Einfach nur im Wald gehen, mhm, und auf dem Waldboden liegen oder einfach nur an etwas arbeiten, was mich gerade, mhm, beschäftigt, oder mich bewegen oder einfach nur etwas Künstlerisches,
mhm,
aber nicht aufräumen.
Also nicht Pflichten, keine nicht Haushaltspflichten. Pflichten. Etwas, was fernab der, ja, Pflichten steht.
Weil das ist auch so, schön, eine Erkenntnis, ganz, also bei Freya,
mhm,
in diesem alten Muttersein, würde ich jetzt mal sagen, da habe ich ganz viel, wenn ich dann die Zeit für mich hatte,
mhm,
dann bin ich in den Pflichten nachgegangen, weil ich ja gut sein wollte, mhm, eine gute Mutter, die einen guten Haushalt hat. Und dann meistens aufgeräumt, weil es, ja, aufräumen, das kann man immer. Also,
ja,
diese Arbeit geht ja, ja, nie aus. Und jetzt bleibt es einfach, mhm, mal so. Und das läuft mir ja auch, nein, nicht weg.
Es kommt kein Heinzelmännchen,
der aber sagt, da mache ich's. Aber die Zeit mit mir, die, ja, läuft sehr wohl weg. Und dann, ja, bin ich wieder erholt und kann wieder, man merkt es auch,
mhm,
also, wie ich dann wieder in den Kindern begegne, mhm, wie offen und wie erfüllt und wie ich das liebe, wenn sie wieder bei mir sind. Das ist, wenn ich dann eben auch ausgeglichen, also hier, das ist einfach ein Mama-Business.
Ja.
Du schaust einfach, dass es dir gut geht, dass es deinen Kindern gut geht, dass du gemeinsam die Zeit toll machst und dass es nicht schwer ist.
Ja.
Dass es einfach in Leichtigkeit geht.
Ja. Ach, so schön, so viel Weisheit, weil, wie du sagst, ich glaube, die Pflichten, die sind ein Fass ohne Boden und die erfüllen ja nicht in dem Sinn, sonst wäre es keine Pflicht. Doch dass du auch ein Vorbild bist und sagst, ich weiß, wenn ich merke, ich gehe so ein bisschen ins Defizit, dann hole ich mir wieder meine Nahrung aus verschiedensten Quellen und bin dann wieder gesättigt da als Mama. Also da gibst du ihnen ja extrem viel mit. Mhm. Ah, das ist so schön. Also nehmt das bitte, bitte, bitte mit und findet dieses Business-Mama-Sein wieder als höchstes Gut auf Erden. Und es ist ja eine vorübergehende Zeit. Das merke ich. Es sind 18 Sommer, die wir mit unseren Kindern haben, wenn überhaupt. Und die mögen wir genießen, weil die kommen nie wieder.
Nein.
Und wir haben ja viel mehr Sommer allein, als wie wir mit diesen schönen, wunderbaren Wesen haben. Und das verkörperst du. Und die Welt braucht Vorbilder wie dich, weil ich höre von jeder Ecke, wie anstrengend das ist. Und ich kann es nicht erwarten, wenn sie endlich groß sind und wie lästig es ist. Und jetzt sind sie auch noch krank. Und jetzt muss ich schauen, dass sie schnell gesund werden. Und das erfüllt nicht. Das ist ein Wettlauf mit der Zeit. Und das führt nur zum Bedauern und zum Verlust von einer Erfülltheit an dieser wunderbaren Rolle, die wir leben dürfen, weil die wurden uns ja geschenkt und anvertraut.
Ja, und das ist einfach nicht, ich finde es halt irgendwie total krass, dass wir unsere Kinder einfach so schnell abgeben.
Ja.
Und dass dieser Mutterjob da so heilig ist und so wertvoll ist und wir uns überhaupt nicht bewusst sind, dass wirklich die Kinder sind unsere Zukunft.
Ja.
Und die gestalten dann auch unsere weitere Erde, die wir ja so lieben, oder?
Ja, sind die Politiker von morgen. Ja,
aber wenn die alle irgendwie keine Wurzeln mitbekommen in der Kindheit und kein Selbstbewusstsein, das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe von uns, sonst würde ich keine Kinder haben wollen. Ja. Das ist, warum...
Und das ist die Vorbeugung, glaube ich auch, weil ein selbstbewusster Mensch, der weiß, wie er sich selbst führen kann und der ist auch nicht so gefährdet, in bestimmte Geschichten hineinzutauchen. Mhm. Und ich glaube, die ersten 3 Jahre gehört das Kind nach Hause. Also da bin ich überzeugt, dass die Wurzeln, auch wenn Sie sagen, das ist überholt, ich glaube, dass wir wieder viel mehr zurückgehen dürfen an das. Diese Bindungsperson, ein Kind kann sich ja nicht regulieren, das erste Jahr sowieso nicht. Und es braucht diese Vertrautheit, diese Bindung. Und ich weiß, wenn ich sie auch mit 2 Jahren noch gestillt habe oder im Tragetuch, die werden an deinem Rockzipfel noch hängen mit 18. Die könnten jetzt alle, sogar der Kleinste, selbst überleben. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, sie vorzubereiten, selbstständig zu werden mit einem guten Selbstbewusstsein.
Ja, und ich glaube, mit dem ganzen... Ich weiß, mit diesem Thema muss man etwas vorsichtig sein, aber mit dem ganzen Feminismus, der gerade zurzeit hier abgeht, ich muss sagen, das ist dann halt schon krass. Die Frau denkt ja dann, sie muss wieder selbstständig und sie muss arbeiten gehen und sie muss das einfach alles sagen, aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe von einer Frau. Das ist keine feminine Energie, die wir hier haben.
Die ist total männlich.
Ja, total. Also wir verschieben hier total die Rollen.
Total.
Und
Eigentor schießen, sage ich immer.
Und dann haben wir Kinder, die nicht sich selbst gehören, die einfach nur dazu da sind, das System zu nähren. So.
Ja, und als Projektionsfleck total benutzt werden. Und Ich finde Männer auch so schön. Also ich finde, dass wir beide die Gleichwertigkeit haben und dass wir ohne Männer auch nicht erfüllt sein können.
Gell? Ich liebe Männer.
Ich schreibe das auch auf.
Das ist das Allerschönste. Ich höre so oft Frauen sagen, ja, ich kann das auch ohne Mann. Aber ich kann es nicht alles ohne Mann. Ich bin so froh, dass ich meinen Mann habe.
Ja.
Und dass ich mich anlehnen kann und dass er die gewissen Teile macht, die ich nicht machen muss. Das lässt mich so weich sein in meiner Weiblichkeit.
Ja.
Das lässt mich so voll sein.
Ja.
Und ja, ich bin so glücklich, dass wir einen Mann haben. Ich liebe die Männer.
Ja, ich glaube, ja. Das sagen vielleicht Frauen, die sich noch nicht ganz dem öffnen konnten, also ihrer Weiblichkeit, und die wahrscheinlich Erfahrungen haben von Männern, die eben nicht diesen... Ich bin schon überzeugt, dass wir uns das selbst erarbeiten. Es ist kein, ach, dir schicke ich mal einen netten Mann und dir schicke ich mal einen blöden Mann, sondern es ist schon viel Arbeit dahinter. Wie viel investiere ich in mich, in meine Beziehung, in die Partnerschaft? Und das lebt ja auch dann. Mhm. Und wenn ich die Erfahrung nicht mache, weil ich sie mir aus irgendeinem Grund verwehre, dann bekomme ich das Bild, ich kann ohne Mann gut, ich brauche doch einen Mann nicht. Doch das sind Selbsttröster, weil wir sind geschaffen. Wir sind keine Einzelgänger. Wir sind geschafft, um uns zu vermehren, um uns zu paaren, um uns zu lieben, um uns zu spiegeln. Und ich glaube, das ist das Schöne. Und da wirfst du mit deiner Generation ein total neues Bild wieder in die Welt, das fast vergessen wurde. Weil wir kämpfen dann so. Das ist das Gefühl, wir gehen mit energetischen Schießgewehren durchs Leben und wollen alles zurückhaben, obwohl wir ja nichts zurückhaben müssen.
Und ganz oft ist dann der Mann schuld.
Ja.
Und,
oder das Kind auch oft.
Ja.
Die Kinder werden auch ganz oft benutzt. Oder ich kann das nicht machen wegen dem Mann oder wegen den Kindern.
Ja, ja.
Die Verstecke sind natürlich gut hinter einem Mann und hinter einem Kind. Doch das wird dich nie in den Frieden mit dir bringen.
Ja. Und auch die Männerrolle, die manchmal einfach oft... mir kommt vor, die Männer sind auch nicht mehr so in der Männerrolle verankert, als wie sie sein sollten.
Ja.
Weil eine starke Frau braucht einen Mann und dann ist sie eigentlich erst stark.
Ja.
Und der Mann muss auch einfach die Frau halten können.
Ja.
Das ist auch die Aufgabe von einem Mann. Und manchmal kommt mir so vor, dass alle suchen sie diese starke Frau, aber die können dann alle nicht die Frau halten.
Nein.
Und dann eine starke Frau und eine starke, selbstbewusste Frau, ja, da bekommen sie Angst.
Ja.
Ja, ja.
Und, ja, die weiß, wer sie ist.
Ja.
Ja.
Das
stimmt. Und ich glaube auch, dass der Mann was ganz Herziges hat. Der hat ein extrem großes Herz. Also ich merke das jeden Tag mehr, dass ich manchmal sogar die These aufbringe, dass Männer weicher sind wie Frauen. Dass Männer, wenn sie sich öffnen, haben die so einen schönen, natürlichen Zugang, wie die Prächtigkeit eines Hirschens, wenn er sich zeigt, oder der Löwe. Und dann können wir wirklich erblühen neben dem Mann. Und dann ist es echt, dann ist es dieses Wahrhaftige. Sonst ist es dieser Wunsch eben, ich will einen starken Mann oder ich will das. Und das ist dann wahrscheinlich nicht das, was wirklich erfüllt.
Ja, also ich finde es fantastisch. Also Mann und Frau,
ja.
Wenn das wirklich gelebt wird und wenn das wirklich alles sich trägt gegenseitig, dann ist es ein absoluter... Ja, ich weiß nicht, was schöner ist.
Ich glaube, das gibt es auch nicht. Und da möchte ich nochmal mit dir reingehen. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal durch diese ganzen Social-Media-Welten so von unseren Werten der Wichtigkeit abkommen. Ein bisschen von dem, was ist wirklich wesentlich. Und wir suchen den Ruhm und den Erfolg im Außen und höher, schneller, weiter, noch mehr Reichweite, noch mehr Sichtbarkeit. Und ich habe da für mich eine Erkenntnis voriges Jahr bekommen, wo ich dachte, zählen nicht mehr die Werte, eine glückliche Beziehung zu führen, ein liebevolles Zuhause zu haben, eine schöne Verbindung mit den Kindern zu haben.
Ja.
Und das fehlt bei so vielen, die so erfolgreich und so groß sind, was auch immer erfolgreich und groß ist. Doch was glaubst du, wo dürfen wir wieder ansetzen, dass wir, wie du sagst, das Coolste ist Mama sein und einen Mann lieben zu dürfen. Wo dürfen wir da wieder ansetzen, um zurückzukehren in das Wertvollste und auch den Wert erkennen, den wir vielleicht wirklich vergessen haben?
Ja, ich würde ja sagen, dass die Sehnsucht in alle in uns schlummert. Also der Mangel ist hier bei ganz vielen. Und ich merke ja auch mit dieser Arbeit, die wir machen, wir bieten ja die Gartenkurse und zurück zur Natur und zurück zu diesem Ursprung, zu den Muttersein, zu Familie, das was wirklich uns wirklich für uns nährt, und wir merken eben auch, dass die Sehnsucht stark bei den anderen auch da ist. Ich glaube, wir müssen einfach die Ausrichtung wieder nach innen bringen.
Ja.
Und wir sind so im Außen, so in diesem Konsum und in diesem Wettlauf vom Schönheit, der was oft so stattfindet. Wir suchen halt einfach die Heilung immer von außen. Und jetzt, ob es Kosmetikprodukte oder Kunst oder alles kommt von außen, und wir erhoffen uns sozusagen, diesen Mangel zu füllen, den wir eigentlich haben, und vergessen dabei, dass das Allerschönste in uns ist. Und wenn wir anfangen, nach innen zu schauen und wieder für das losgehen, wofür wir wirklich brennen, das, was uns wirklich erfüllt, dann, das ist, glaube ich, das, was wir alle wollen.
Der Weg nach innen und dann erst nach außen.
Ja.
Ja, und das von innen leuchten. Dann passiert das automatisch. Das Automatische, das Außen darf ja dann auch leuchten.
Das geht automatisch. Genau.
Es ist unumgänglich.
Das ist unumgänglich, ja.
Also das heißt, dass die Menschen, dass wir wieder die Ausrichtung nach innen lenken dürfen und diesen Ursprung wieder, ich glaube, wieder ernst nehmen, weil ich glaube, wir wollen immer was verändern, reformieren und was Neues erschaffen. Doch was wäre, wenn wir alle wieder zum Ursprung gehen und das vergessen, was die Modernisierung vielleicht mitgebracht hat? Könnte das auch ein Ansatz sein?
Ja, das ist ja eigentlich alles ein Wahnsinn.
Das ist ein Wahnsinn, ein purer Wahnsinn.
Ja. Und wir kommen halt immer mehr weg.
Ja.
Und das fängt ja auch schon an, wie wir die Kinder ziehen. Und wie wir das weitergeben, diese Werte. Und
Ja, und vor allem glaube ich, das fällt mir jetzt so ein, wenn Sie so ein Bild bekommen, dass Sie Angst haben müssen vor der Liebe. Weil ich finde, dass viel die Ursache einfach wirklich am Zerfall der Familie liegt. Es gibt nicht mehr so dieses Familienbild. Und es gab früher wahrscheinlich auch nicht so das Gesunde. Doch es war ein anderer Halt da, es war ein Zusammenhalt da. Und ich glaube, wenn Sie aufhören, an die Liebe zu glauben, dann haben wir wirklich ein großes Thema hier auf der Erde. Weil das ist die Antwort auf alles. Was glaubst du könnte, also ihr macht ja ganz viel, also das, was ihr macht, ist ja im Grunde genommen wieder, ich weiß nicht, ob Selbstversorger das richtige Wort ist, doch ich helfe dir zu zeigen, wie du selbst dein Leben zum Wachsen bringen kannst. Weil das ist ja auch wieder ein Spiegel, der Garten, die Pflanzen, die nebeneinander gut wachsen. Wie kann ich das machen, dass ich trotzdem entlastet bin? Was ist da so eure Intention? Oder?
Eigentlich ist es eine Erinnerung. Weil das ist ja eigentlich schon alle in uns. Und was wir machen, ist einfach nur den Menschen zu sagen, blick eben wieder zurück und schau, was du wirklich für Werte vertreten willst auf dieser Welt. Und was willst du hier bewirken? Was ist deine Seelenaufgabe hier? Es ist ja nicht, in einem Büro zu sitzen und ständig andere Dinge für andere Menschen zu machen. Und das erfüllt ja niemand. Und es ist ja schon auch mit diesem ganzen Wahnsinn, der hier auf der Welt oft so passiert, und mit dem dieser Schnelllebigkeit und alles muss besser und schneller. Ja, das ist, wir kommen ja immer weg von diesem Ursprung.
Ja.
Und dann fehlt uns von Verbindung, und wir sind so getrennt von allem. Und wenn wir uns jetzt einen Mensch vorstellen, der in, keine Ahnung, in einer Großstadt lebt, irgendwo in einem Hochhaus lebt, ständig nur mit etwas in Verbindung ist, das nicht sein Ursprung ist, dann sind wir nicht mehr, da verlieren wir unser Wesen und unser Kern.
Ja, entfremden
uns. Und wir entfremden uns. Und ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass da bist du einfach nur mehr ein Mensch, der funktioniert. Und dann, wenn man dann von Familie und das, was das Echte wäre, dann kannst du gar nicht mehr mit dem umgehen.
Nein.
Nein.
Es wird so abnormal.
Ja. Es passt einfach gar nicht mehr hinein in diesem Ganzen. Weil Familie, Kinder, das ist im Moment leben und nicht...
Im Moment leben und nicht...
Also im Moment leben und nicht in dieser Schnelllebigkeit.
Ja.
In diesem ständigen Wechsel oder wie würdest du das beschreiben?
Ich weiß, also ich kann schon spüren,
was ich sagen will.
Was du sagen willst. Und ich glaube, das kommt auch bei den Hörern und Hörerinnen an. Ich glaube, dass wir wirklich die Aufgabe haben, und das hast du ja ganz früh erkannt, wach zu bleiben. Deshalb, Alkohol ist ja meistens der uns schläfrig macht, der uns in eine Illusion führt. Und es braucht Menschen, die einfach aufwachen. Die sind weder besser noch schlechter. Durch die Erinnerung, dass wir ja nicht uns alle verlieren, weil wenn wir uns alle verlieren, dann erinnert sich ja niemand mehr. Das ist ja fast wie das Rezeptbuch der Urgroßmutter, nicht?
Ja.
Da haben wir noch aufgeschrieben, das ist noch voller klebriger Apfelkuchen vielleicht. Oder diese Bücher, die haben für mich so eine extreme Bedeutung. Die Zettel, die lose drinnen liegen. Heute mit dieser digitalen Welt ist ja ein Knopfdruck und wahrscheinlich ist es weg. Und je mehr Menschen sich wieder erinnern, umso mehr kommen wieder diese alten Rezeptbücher als Symbol so nach oben. Und ich glaube, das ist schon unsere Aufgabe, zurückzufinden. Am Ende des Lebens geht es nicht darum, wie viel Geld wir auf dem Konto haben und wie viel Hochhäuser wir bereit sind oder Städte oder was auch immer. Ich glaube, es geht wirklich darum, was habe ich gefühlt, wenn ich mit jemandem zusammen war. Was ist mir an Worten in Erinnerung geblieben? Was waren diese schönsten Momente? Das ist ja auch beim Reisen, geht es ja immer nur um die Gefühle des Miteinanders. Und ich glaube, das Wesentliche müssen wir wieder lernen, vom Unwesentlichen zu unterscheiden.
Und auch, was ich hinterlassen habe.
Genau. Hier. Welches Erbstück, nicht in materiellem,
ja,
sondern an Bewusstseinsentwicklung, an Erinnerungsvermögen, an lachende Momente, an, wie du sagst, meine Mama hat immer gesagt, Mutter sein ist das Coolste. Stellt euch mal vor, was das mit einem Kind macht, im Gegensatz zu einer Mutter, die sagt, boah, wann ist das endlich fertig? Ich bin stuff, ich will nicht mehr.
Ja, aber das ist ja wirklich, wie ich auch vorhin erzählt habe mit Freya, wenn du wirklich in diese ständigen Routinen bist und diese Aufgaben erfüllen willst, die uns oft so aufgezeigt werden, dann ist das auch anstrengend. Ich verstehe jede Frau.
Total, ich auch.
Ich bin da total verbunden mit jeder Frau, weil das ist anstrengend.
Und langweilig.
Und total langweilig. Also da verlierst du wirklich jeglichen Spaß.
Ja, weil das Grundbedürfnis der Abwechslung fehlt.
Ja.
Und deshalb... Vielleicht hängt es auch davon ab, dass wir beide so jung Mutter geworden sind. Ich weiß es nicht, doch ich glaube, wenn du es schaffst, diese Kreativität mit reinzubringen, du verstehst, welches Potenzial da möglich ist. Ich kann jeden Tag einen Ausflug machen, wenn ich will, als Mutter.
Ja.
Muss ja auch nichts kosten. Ich kann ja meinen Proviant mitnehmen und Picknick machen.
Ja.
Ich kann, wenn ich will, Bozen fahren. Ich kann, wenn ich will, ins Kino gehen mit ihnen. Ich kann, wenn ich will, ins Erdbeerland gehen.
Wirklich, genau. Das ist so. Das macht so viel Spaß. Das macht so viel Spaß. Und die Kinder dabei zuzusehen, die sind ja auch so, die sind nicht anstrengend.
Nein, weil du es gewohnt bist, sie mitzunehmen.
Die sind ja nur anstrengend. Ich kann mir das ja auch vorstellen, wenn ich in einer Stadt wohnen würde, mit einem Kind in meiner Wohnung. Ja, die können ja auch, die weinen nur, das ist ja nicht ihr Kern, die wollen ja irgendwo anders sein. Aber wenn ich mit den Kindern draußen bin und die können die Freiheit leben und können spielen und können den Entdeckungsgeist richtig ausleben, ja, dann macht es schon Spaß. Also
ich kann das vielleicht in einer Stadt auch, ich muss halt dann einfach noch eine Kreativität draufschütten. Ich muss halt dann in die Parks gehen oder zu Seen gehen oder zu Hause eine Schatzsuche. Ich glaube, das ist schon... immer möglich ist, wenn wir uns dazu bereit erklären, diesen Schatz zu erkennen.
Ja.
Dieser Schatz, der uns geliehen wird für wirklich, ich wiederhole es, 18 Sommer, für ganz wenig Zeit.
Mhm.
Und es geht ja immer schneller, die werden immer reifer und selbstständiger auch noch. Und ich glaube, das Erkennen des Nicht, das ist eine Plage und ich muss auf was verzichten, sondern ich habe einen so großen Mehrwert. Und wie genial ist das denn, dass ich mit ihnen gratis, sage ich immer, Seminare machen kann, weil die spiegeln ja auch wieder viel. Mhm. Ich glaube, so dieses offen sein und bereit sein zu erkennen, was dir da gegeben wurde für diese kurze Zeit. Ich glaube, dann kannst du es überall machen. Und natürlich ist die Basis natürlich ein Geschenk, nicht, wo du sagst, eine stabile Partnerschaft macht das natürlich auch leichter. Mhm. Doch ich kenne auch viele Alleinerziehende, die großartig erfüllt in ihrem Muttersein sind. Auch das geht. Mhm. Doch ja. Ich habe natürlich auch Mitgefühl total und Verständnis, dass manchmal die Aufgabe einfach eine andere ist und die Erfahrung vielleicht auch die ist. Doch du hast da wirklich diese Aufgabe, ich glaube, das schon wirklich auch nochmal als Vorbild zu zeigen.
Ich glaube eben einfach, dass es umso ursprünglicher du dir das Leben, das Familienleben gestaltest, umso leichter hast du es.
Genau.
Weil klar kann man in einer Stadt ganz viel andere Optionen und Sachen finden, aber ich finde es immer so wertvoll und so schön, bei meinen Kindern zu sehen, dass sie so frei spielen können, ohne dass ich irgendwie ihnen etwas geben muss, dass sie beschäftigt sind.
Aber das hast du ihnen so gelehrt, weil wenn du ihnen von null auf immer was gegeben hättest, damit sie beschäftigt sind, dann würden sie nicht spielen können.
Aber sie dürfen es auch durch der Location, würde ich jetzt sagen, wo wir sind, wenn sie jetzt im Zimmer sind, das sind ja nur diese Spielsachen in der Natur, da dürfen sie einfach sich komplett
entfalten
und da kommen dann Ideen und das ist dann, ja, das ist einfach unvergleichbar.
Ja, und das Zusehen, wie die dann kreativ werden und so.
Und dann
doch
kann ich wirklich meine Decke ausrollen, genau, einfach mal liegen und entspannen und sie können spielen und dann macht es wirklich so Spaß, ja.
Ja.
Aber ich mache mir das halt, wie ich will.
Du gestaltest es mit.
Ich gestalte mir das, ja.
Und bindest dich mit ein, weil sonst ist es halt ein Rollenspiel, das man dann erfindet.
Ja, und auch dieses innere Kind, das was auch in mir dann wieder leben darf. Ja. Also es ist nicht anstrengend, mit denen jetzt zu spielen oder mit denen jetzt durch die Wiese zu hüpfen, sondern es macht Spaß. Es ist lustig.
Ja, wie Astrid Lindgren immer sagte, dieses Kind bleiben, diesen Zugang nie zu verlieren und... Doch ich glaube, das hat schon viel mit der Lebenseinstellung zu tun und mit einer gewissen Reife. Glaubst du, dass du hast ja deine Mutter sehr früh verloren, glaubst du, dass das auch dazu beigetragen hat, nochmal diesen Wert der Mutter bei dir selbst zu erkennen? Oder sagst du, nein, das hatte ich immer schon in mir?
Ich glaube ja, also auf jeden Fall. Also durch dem, dass ich sie so früh verloren habe, schätze ich das Muttersein noch viel, viel mehr. Und ich habe durch sie auch einfach erkannt, wie schön das Leben ist. Und ich habe, also wenn sie von uns gegangen ist, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich noch 10-mal mehr leben. Also jetzt ist Zeit, noch einen draufzusetzen.
Ja.
Also das Leben, das ist so schön und das ist so ein großes Geschenk. Und vor allem diesen Wechsel zwischen, den ich hier erkannt, also den ich bei ihr gesehen habe, vom Leben zum Tod.
Ja.
Ich habe einfach das Leben so als Geschenk nochmal gesehen und ich wusste einfach, jetzt will ich nochmal einen draufsetzen und ich zeige dir, wie schön das Leben, wie ich weiter auch mache. Also es ist, ich glaube, es ist nicht ihr Sinn, oder sie freut sich, wenn ich mein Leben weiterlebe und nicht, wenn ich jetzt um sie trauere, sondern dass es auch ein Teil von diesem Leben ist und dass auch die Zeit von ihr da war. Und ich habe das in dieser Zeit so sehr für mich gespürt, dass es oft furchteinflößend war, ob ich normal bin.
Ja.
Weil für mich war das so natürlich. Und das kann man ja oft gar nicht mal so, das darf man ja nicht so laut sagen. So.
Natürlich, dass sie gestorben ist, dass das ihr Weg war, dass das okay ist.
Ja.
Du hast angenommen.
Ja, und deshalb, das meine ich auch, ich bin immer schon so in diesem Moment vom Leben gewesen, wo schwierige Momente einfach für mich, die ich dann auch angenommen habe und einfach weitergegangen bin. Weil uns hilft das ja nicht, in diesem Moment drin zu bleiben, sonst sind wir nicht im Fluss des Lebens.
Mhm. Ja, und ich glaube, sie lebt ja mit.
Sie lebt mit, ja.
Jetzt lebe ich doppelt, das heißt, ich lebe ein Stück für dich auch weiter. Und sie hat ja viel hinterlassen. Sie war ja auch eine ganz weise Frau und hat extrem viel bewegt und extrem viel für sich einfach auch erkannt. Und ich glaube, diese Erbschaft, die lebt und tragt ihr weiter. Und natürlich trauert jeder anders. Und vielleicht gibt es auch Momente, wo du sie vermisst oder wo es schön wäre, mit ihr den Moment zu teilen oder mit den Enkelkindern hinzugehen. Oder das wird sicher da sein und die dürfen auch da sein. Doch. Ich glaube, der Kreislauf des Lebens, der ist dir einfach sehr vertraut.
Mhm. Ja, ja, sie hat uns so viel Schönheit gegeben und auch wenn sie von uns gegangen ist, hat sie zu mir gesagt, ich habe euch ja eigentlich alles mitgegeben, jetzt lebt euer Leben.
Ja. Ja, und auch vielleicht zu erkennen, was so eine Disharmonie im Körper machen kann, wie der Zerfall des Körpers sein kann, wie es zu Ende geht, ohne dass wir es vielleicht geahnt haben und wie der Mensch sich dann auch vielleicht darin wieder verändert, noch eine erweiterte Sicht von einer Mutter zu bekommen. Und ich glaube, da ist ganz viel mit drinnen.
Ja, absolut. Ja. Ja, einfach, dass alles ein Teil von diesem Leben ist und dieser Tod, den so viele oft so abwehren und nicht im Leben haben wollen. Und eigentlich ist das auch, also wenn wir kein Tod haben, dann kann auch kein Leben entstehen. Und ja, dass das wirklich auch so etwas in uns ist, dass wir verdrängen so viele Dinge in unserem Leben. Wir gehen so oft einen Weg, der uns komplett von allem abtrennt.
Ja.
Und genau das ist diese schöne Arbeit, auch die wir immer sehen, wenn wir mit der Natur arbeiten, dass dieser Zyklus ist immer da. Also ja, diese vier Jahreszeiten, wo du siehst, eine Blume, die entspringt und dann stirbt sie, aber sie setzt auch wieder Samen.
Genau.
Und genau das machen wir auch. Und dass das alles ein Teil von diesem Leben ist. Und wenn wir mit dem Fluss mitgehen, dann ist es leicht, ansonsten ist es schwer.
Ja, und einfach. Es wäre total einfach mit dem, die Natur ist ja unsere beste Lehrerin, die macht uns ja alles vor und wenn wir immer nur die Sonne wollen, dann hätten wir Wüste, könnten wir gar nichts setzen.
Nein.
Und immer nur der Regen wäre auch nichts und ich glaube so, ja, ich bin da auch der Meinung, dass wir es verlernt haben und dass wir irgendwo suchen, wo wir es nicht finden werden. Mhm. Und die Versuchungen natürlich Tag für Tag größer werden. Da nicht mitzugehen, da nicht einen zu verleiten zu lassen, dieses Schmackhafte einfach immer wieder zu überprüfen und zu fragen, würde es die Natur auch so machen? Mhm. Würde sie sagen, jetzt lasse ich einfach einen Winter aus? Mhm. Mache ich mal auf Sommer. Ich habe jetzt mal Lust, mache ich nur auf Sommer.
Ja.
Und ich glaube, das ist das einfache Leben, das so besonders ist.
Mhm.
Und das ist schön, die Arbeit, die ihr macht. Also ich liebe ja euren Account und wir die... Ja, ich finde, da, das ist so wie die alte Zeit mit der neuen Zeit zu überschreiben. So, als ob ihr den Filter irgendwie von der alten Zeit mit dieser neuen Zeit jetzt nicht überlagern, aber einfach drauflegen werdet und sagt... Und beides gehört zusammen. Das kommt mir so vor. Und auch die Hennen, die mit euch leben und die wie Stofftiere sind. Und diese Lust auf die Natur, diese Lust auf gesundes, frisches Essen, diese Lust auf gute, bunte Säfte. Ich glaube, das verkörpert ihr für mich. Und eben diese heilige Liebe und diese heilige Familie. Familie ist was Heiliges. Ja. Und das habe ich das Gefühl, dass... Ihr braucht nicht mal drüber reden. Das seid ihr. Und das beruhigt mich so, weil ich merke, da gehen ganz viele junge Menschen wieder mit. Mhm. Und alte finden auch wieder zurück. Und dann ist ja alles da.
Das ist sehr schön gesagt.
Ja, das sehe ich so, wenn ich euch anschaue und euch spüre. Und diese Liebe, aber auch ich, was ich bei euch auch so wahrnehme, ist eine extreme Sinnlichkeit. Mhm. Und diese Sinnlichkeit gegenüber dem eigenen Körper und auch diese Sexualität auf einer so schönen, respektvollen Art zu leben, das ist ja auch wieder ein Heiligtum. Mhm. Weil da wird uns ja auch ein Bild gezeigt von, keine Ahnung, wo das hinführt. Wo es gar nicht mehr um dieses Lieben geht, sondern mehr nur, ich muss irgendwo Dampf ablassen, ich muss mir irgendwo abreagieren, damit ich wieder frei bin. Und die Frau muss es dann nehmen, nicht? Die transformiert es dann und wird irgendwann krank, wenn sie es nicht mehr transformieren kann. Und auch da habt ihr für mich so eine Aufgabe, zu zeigen, auch das ist möglich. Und der Stress, den lassen wir nicht so nah an uns ran.
Ja, wie du sagtest, eine Partnerschaft dann auch auf dieser Ebene zu leben. Ja, total heilsam. Aber da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema Frau und Mann, dass wir wirklich, dass ich den Mann sehe und dass er die Frau sieht. Und das, was oft auch einfach verloren geht, dass der Mann das Muttersein sieht und dass die Frau aber auch seine Arbeit sieht und seine Qualitäten sieht und dass man sich gegenseitig respektiert und einfach aneinander, das ist ja ein Fest, das ist ja das Schönste, das es gibt. Und wenn er dann die Frau hält und du wirklich in diese Archetypen, würde ich jetzt mal sagen, befestigt bist und das dann auch gemeinsam so lebst, das geben wir dann ja auch wieder in den Kindern mit.
Total. Also
das darf bei uns ja zu Hause auch ganz viel Platz einnehmen, auch wir beide. So die Freya schaut uns ja so an, wenn wir uns küssen und wenn die darf ja da total auch in dieser Liebe aufwachsen. Ja. Und nicht in diesem Mangel oder in diesem Streit oder sie darf, das ist total normal für sie jetzt.
Auch Nacktheit finde ich auch. Ich renne auch nackt herum. Ich auch jetzt mit den Teenagern. Manchmal denke ich mir, ist das für sie komisch, aber ich glaube, das ist so normal für sie, weil ich finde, wir werden nackt geboren, wir werden auch nackt wieder sterben und das Nacktheit heißt ja auch, ich zeige mich irgendwie wahrhaftig, ich muss nicht verstecken oder irgendwie was bündeln. Und ich glaube schon, dass das gesundeste Aufwachsen für ein Kind ist eine glückliche Partnerschaft. Mhm. Wenn wir da investieren, und das hat mit Investition zu tun, dann glaube ich, können wir wirklich eine schöne Zukunft für die Kinder schaffen. Mhm. Man darf auch mal streiten und man darf sich auch mal zusammenfetzen und was auch immer. Doch sie dürfen auch erkennen, auch dann gibt es wieder das Vertragen. Dann gibt es wieder diese schönen Momente und das ist das Leben, wie die Natur halt wütet und stürmt und zerstörerisch sein kann, doch auch wieder total uns ein Paradies offenbart. Und schön, dass ihr das so offen lebt und dass sie sehen, Liebe ist sowas Schönes.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es, wenn es anders ist, dass wenn man einfach, es passiert ja auch oft auf einer anderen Weise, dass man sich trennt oder wie auch immer, aber ich glaube, es ist da eben auch wichtig, dass man auch da irgendwie in Harmonie sein kann.
Genau, die Art macht es aus, weil ich glaube auch, dass wir...
Es muss nicht immer so sein, ich will nicht sagen...
Nein, es ist nicht jedem auch bestimmt. Manches geht mal in zwei, drei Beziehungen zu wachsen. Manchmal geht es in einer Beziehung zu wachsen. Alles hat seine Richtigkeit. Doch ich glaube, die Art der Selbstreflexion und die Emotionen wirklich zu heilen und sie nicht als Projektion auf die Kinder zu tragen. Dieses Erwachsensein, ich gehe mir Hilfe holen, ich gehe in die Therapie, was auch immer jemand machen will oder zum Schamanen oder wo auch immer jeder hin will, doch ich übernehme Verantwortung, ich spiele nicht die Kinder aus. Und auch das gehört dann wieder zur Erfahrung. Also am Ende genommen ist ja alles wieder richtig. Doch ich glaube, wir können viel dazu beitragen, vorbeugen. also die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, wo die Zettel einflattern. Ich glaube, wir müssen viel mehr in unsere Emotionen vorbeugen. Wir sind emotional alle unterkühlt oder unterernährt und überfordert und können diese nicht handeln. Und die sind ja dann da, die Kriege dann erschaffen. Und das ist schon nicht ganz einfach für alle
Beteiligten. Ja, aber ich glaube, das hat dann auch ganz viel eben mit diesen oberflächlichen Partnerschaft-Auswahl und mit diesen schnellen und einfach nur da, wo einfach nicht mehr diese Sinnhaftigkeit drin ist. Und eigentlich kommt alles wieder zurück auf dieses Ursprüngliche.
Sind wir wieder beim Ursprung, ja.
Ja, und ich glaube, wenn wir das wieder für uns finden und wieder in uns hineinblicken und dann kommen diese Muster alle nicht. Mhm. Und dann
habe ich schon vorbeugend gelebt.
Ja, ja.
Doch was brauche ich dafür? Wahrscheinlich Stille, oder? Ich muss mich selbst aushalten. Was könntest du noch unseren Zuhörerinnen und Hörern mitgeben? Was könnte so das Rezept deiner Weisheit sein, wo du sagst, um wieder diesen Ursprung zu vertrauen, auch zu wissen, dass du dadurch nichts vermissen wirst? Mhm. Was könnten so alltägliche, praktische Dinge sein, wo die Menschen sich dann erinnern und sagen, ja, die Valeria hat das mal gesagt, das probiere ich jetzt mal.
Ich glaube, ständig im Alltag zu deinem Wort zu stehen. Mhm. Also wenn wenn du Ja sagen willst, dann sag Ja, und wenn du Nein sagen willst, dann sag Nein.
Schön. Ohne Angst vor
Konsequenzen. Ohne Angst, okay. Sondern wirklich das aus Liebe heraus für dich zu entscheiden und nicht Angst haben, du selbst zu sein. Mhm. Weil wenn wir uns in diesem Leben verstellen und jemand sein wollen, wir eigentlich nicht sind, dann verlieren wir unsere Aufgabe im Leben. Und es ist ja so viel schöner, wenn wir Vielfalt in dieser Welt haben. Wenn jemand rote Haare und eine komplett anders aussieht und eine so ist und eine so ist, dann die finden sich dann schon irgendwie. Mhm. Aber wir sind verloren, wenn wir zu jedem, also wenn wir wollen, dass alle uns lieben.
Ja, es geht leider nicht. Es wäre so schön doch.
Nein, es wäre nicht mal schön.
Na, stimmt auch wieder, die Vielseitigkeit.
Ja.
Doch es hat mal ein alter, weiser Mann gesagt, weißt du, wenn dich von 8 Milliarden Menschen 1 Million Menschen liebt, das ist doch total viel.
Total.
Und das stimmt, wenn du 1 Million Menschen hast, die dich lieben oder mögen, reicht das vollkommen für dieses Leben
aus. Ich habe auch noch etwas. Du könntest der schönste und der rundeste und der süßeste Pfirsich sein.
Ja.
Aber es werden immer Menschen auf dieser Welt geben, die einfach kein Pfirsich mögen.
Ja. Ja, die schon wahrscheinlich Übelkeit verspüren, wenn sie denken, sie müssten dich jetzt essen.
Und es ist ja so, so schön, weil wir finden uns. Dann. Ja. Wir finden uns.
Wenn wir uns finden
jeder
lassen.
Jeder findet sich.
Ja.
Und
sie ist so gut gefädelt da oben. Da oben ist das beste Organisationsteam, das es überhaupt gibt.
Also wir müssen einfach nur das leben, das wir sind.
Ja. Ja, und ich glaube schon, das war schön, wie du sagst, steh zu deinem Wort, weil ich glaube, dann kannst du auch gefunden werden.
Ja.
Weil das verkörpert ja wieder deine Werte, nicht? Mhm. Und dass du sagst, ich habe da auch keine Angst, abgelehnt zu werden, weil ein Nein ist ja immer die Angst. Mhm. Mögen sie mich dann noch? Mhm. Bin ich dann noch nett?
Aber genau dann, wenn du Nein sagst, dann wirst du gefunden und du findest.
Genau.
Aber das deinen richtigen, den richtigen Ort und nicht nur irgendein Ort, den du zu glauben meinst, dass das jetzt toll wäre für dich. Ja.
Und ich glaube dann, das Gefühl am Abend, wenn wir zu Bette gehen, ist halt ein anderes, wenn wir sagen, ich bin zu mir gestanden und ich bin mir treu geblieben.
Mhm, genau.
Schön. Und ihr habt gehört, ihr könnt mal die Picknickdecke ausbreiten, einfach hinlegen. Ihr könnt, wenn der Topf leer ist, euch die Zeit holen. Es gibt tolle Menschen, die gerne mal die Kinder nehmen, weil das ist ja auch wieder eine Bereicherung, ein paar Stunden die Kinder zu nehmen. Und ihr versorgt euch gut. Ich glaube, ihr könnt gut euch nähren auf allen Ebenen. Mhm. Ja. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest, wo du sagst, dass das kann ich teilen, das möchte ich teilen. Also ihr macht ja Gartenbau, also das auch, oder? Das heißt, wenn sie euch finden wollen, ich verlinke dann in den Shownotes euren Instagram-Account. Ihr habt auch, glaube ich, eine Homepage, gell? Mhm. Mhm. Online-Kurse habt ihr rund ums Gartenfeld oder auch also ums Muttersein.
Also rund ums Garten sind sie jetzt zurzeit versorgt.
Okay.
Und jetzt gerade beginnt mein Bad, weil jetzt ja auch Kian im Herbst zum Kindergarten geht und Freya in die Schule. Und ich dann auch sehr viel, also viel mehr Zeit habe, für meine Ideen umzusetzen. Und gerade biete ich 1:1 Coachings an, wo es genau um das Innenschauen geht und wo es genau darum geht, wieder diesen Ursprung zu finden, vor allem für Frauen, weil ich eben genau das sage, wir suchen immer nur die besten Haarprodukte und alles, alles vom Außen, aber wir sehen oder wir sehen nicht, was uns vielleicht von innen nährt, ob es gute Ernährung ist, ob es Arbeit mit uns selbst ist, wo können wir denn da hinblicken?
Ja.
Und genau, also das mache ich jetzt zurzeit. Mhm. Bald gibt es auch eine Masterclass von mich, wo es auch ganz genau um diesen Thema geht, am 2. August.
Der startet da oder online?
Das ist online, eine Masterclass, wo ich eine Stunde lang über diesen Thema spreche. Mhm. Und dann hat auch jeder die Möglichkeit, bei mir ein 1:1 Coaching zu buchen.
Schön, also das heißt, ihr könnt dann viel von der Valeria lernen oder euch begleiten lassen. Schön.
Danke, liebe Miriam.
Ja, danke dir, liebe Valeria. Ich habe noch die Abschlussfrage. Das heißt, wenn dein Leben bis jetzt, wenn du ihm einen Titel geben würdest, was hätte deine Geschichte welchen Titel?
Sei vertraut im Wandel.
Schön. So. Sei vertraut im Wandel.
Mhm. Und oder vertraue im Wandel.
Vertraue im Wandel.
Ja. Mhm. Eigentlich einfach die Nachricht soll da, die sein. Im Leben werden sich immer wieder Dinge eröffnen, die gut oder schlecht sind. Und versuche einfach in diesem Weg zu vertrauen.
Schön. Und welchen Titel würdest du den Seiten geben, die noch geschrieben werden?
Fülle.
Fülle. Schön. Auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen.
Schön. Ja, Fülle ist generell ganz ein schönes Wort.
Ja.
Nicht überfüllt, sondern Fülle. Gefüllt. Genau. Fülle. Schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Präsenz, für das, wie ihr lebt, was ihr vertretet, was ihr weitergebt. Und ja, ich wünsche nichts, weil Wünsche sind immer so auf Mangel behaftet wieder. Ich glaube, ich weiß, dass ihr einfach geführt seid und sage einfach danke für das, dass ihr lebt, wer ihr seid.
Danke. Danke, Miriam. Auch für dich, deine Arbeit, die du hier leistest mit allen. Du bist auch eine wundervolle Frau.
Oh, danke
sehr. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du in auch so vielen den Weg gibst, um auch wieder zurück zu sich selbst zu finden.
Das geht, sich zu erinnern.
In dieser, und was ich auch an dich so sehr schätze, ist, dass du so sehr beides mit dir trägst, diese Spiritualität und diese Erde. Mhm. Weil wenn wir nur in diesem genau du bist so in diesem Spirituellen, so sehr. Und du kannst es so gut verkörpern, dass wir genauso dieses Irdische und diese Erde und beides miteinander vereinen müssen. Ansonsten verlieren wir uns in etwas.
Eben, dann ist wieder nur eine Flucht.
Mhm.
Dann ist wieder nicht das, wonach wir uns einfach sehnen. Ja. Schön, dass du das so siehst. Von Herzen danke. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenweit weiterreden. Und möget ihr das mitnehmen, was für euch passt als Inspiration, als Anregung und als Erinnerung, um was es wirklich geht im Leben. Denn am Ende sehnen wir uns eh alle nach dem Gleichen. Und am Ende ist die Antwort immer Liebe. Deshalb liebt so viel ihr könnt und so viel ihr wollt. Und danke für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart. Teilt gerne diese Folge. Schenkt uns ein Like, einen Kommentar und lebt, wofür ihr geboren wurdet. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.